Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. In der letzten Folge haben wir mit Groundbreakers gesprochen. Eine Hochschulinitiative, die stammt aus Stuttgart. Jetzt, heute bin ich nicht in Stuttgart, sondern ich bin hier in Berlin, in The Base. Wir sitzen hier in so einem kleinen Coworking Space. Und Groundbreakers, der letzten Folge, stand dafür, Sachen aufzubrechen, neue Wege zu gehen und vor allem auch keine Angst davor zu haben, die traditionelle Bau- und Immobilienbranche mal zu hinterfragen. Und auch heute wollen wir uns damit beschäftigen, welche Herausforderungen eigentlich wir vor Augen haben, wenn wir neue Technologien wirklich anwenden wollen. In Projekten, in Unternehmen, vielleicht auch in unserer Gesellschaft verankern wollen? Fragezeichen. Blockchain, AR, VR, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Vieles fragen wir auch gar nicht. Vielleicht, weil wir es nicht kennen, weil wir es nicht wissen. Sind es alles nur Hype-Themen oder müssen wir uns wirklich damit auseinandersetzen, weil sie ganz grundlegend die Immobilienbranche verändern? Zu diesem wichtigen Thema sitze ich heute natürlich wieder nicht alleine hier, sondern habe mir eine ganz besondere Expertin eingeladen. Sie ist sozusagen auch eine Groundbreakerin, denn sie durchbricht ganz viele Themen, die wir heute hier auch angehen wollen. Nach gewissen Marketing- und Vertriebsthemen war sie bis zuletzt bei der KPMG tätig und ist heute selber Gründerin in den Hinsichten, dass sie sagt, Technologien gehören zu unserem Leben, aber wir müssen sie auch steuern, wir müssen sie vorantreiben und wir müssen verstehen, was es mit uns macht. Und deswegen freue ich mich, dass sie heute hier ist. Sarah Mittiger, schön, dass du heute hier bist, Sarah, oder dass ich dich in Berlin besuchen darf.
Danke für die Einladung, liebe Beate, und schön, dich hier in Berlin zu sehen.
Wir haben es gerade schon ein bisschen im Vorgespräch gehabt. Nicht nur technologisch haben wir viele Herausforderungen, sondern eben auch beruflich, privat. Was ist denn so deine Herausforderung an dem heutigen Tag schon gewesen?
Puh, heute war ein etwas intensiveren Tag. Also ich hatte unfassbar vielen Terminen, also jetzt in diesem Monat wahrscheinlich einer der intensivsten Tage tatsächlich. Und ich habe mich so auf heute unser Gespräch gefreut, deswegen wollte ich alles richten. Und von daher, ja, die Vielzahl an Termine, verschiedene Orte in Berlin, aber ich freue mich heute hier in The Base mit dir zu sein.
Was ist das? Wo sitzen wir hier gerade? Also auch, wie gesagt, ein Ort, der probiert neue Sachen aus. Steht natürlich auch für die Immobilienbranche, steht auch für vielleicht Internationalität. Da kommen wir natürlich auch wieder auf dich zurück, aber ich glaube, was du gesagt hast, mit viele Termine unter einen Hut bringen, dass sich da viele auch wiederfinden. Jetzt habe ich schon ein bisschen was gesagt, du kommst nicht ganz klassisch aus der Immobilienbranche. Willst du uns mal abholen? Wer bist du eigentlich? Woher kommst du? Und wie bist du denn in diese Immobilienbranche gekommen?
Natürlich. Also mein Hintergrund ist eigentlich, dass ich aus England komme. Also ich bin in London groß geworden. Ich habe auch in England studiert und habe da tatsächlich während meines Studiums ein Auslandsjahr in Berlin gemacht, wo ich dann entschieden hatte, nach dem Studium auch zu arbeiten. Ich habe für die Stadt Berlin gearbeitet, dann bei einem Startup und dann fast die letzten 4,5 Jahre bei der KPMG. Und in jeder von diesen Jobs hatte ich irgendwie mit Immobilien zu tun. Unbewusst. Also im ersten Job viel mit der Hotellerie, dann im zweiten im Retail-Geschäft und dann bei KPMG sehr bewusst mit der Immobilienbranche. Und die Branche begeisterte mich von Tag 1, weil zum einen ist sie ein Grundstein unserer Gesellschaft, aber auch, ja, sie hat sehr viel Potenzial. Also sie kann noch viel lernen. Sie wandelt sich, auch wenn es viele noch nicht sehen. Und das finde ich unfassbar spannend. Und ich finde, genau meine Expertise, meine Fähigkeiten können diese Branche halt sehr helfen. Deswegen bin ich begeistert, wirklich intensiv mit der Branche zu arbeiten, zu diskutieren und sie nach vorne zu bringen.
Was hältst du denn davon, wenn jemand sagt, ja, so Immobilienbranche, mit denen habe ich doch nichts zu tun, ich arbeite ja nicht in der Immobilienbranche. Inwieweit ist denn jeder irgendwie mit Immobilien in Kontakt und warum ist der Immobiliensektor vielleicht der Sektor, der ganz viele Menschen, egal welche Bildung, welche sonst was, auch zusammenbringt?
Also ohne Immobilien wäre unsere Gesellschaft, finde ich, ja, sehr schwierig vorstellbar. Also jeder Mensch wohnt in einer Immobilie in der Regel. Man arbeitet in einer Immobilie, man verbringt seine Freizeit in Immobilien und von daher, die sind einfach wirklich dieser Grundstein, meiner Meinung nach. Und viele befassen sich nicht unbedingt mit der Branche, außer sie investieren oder kaufen eine Immobilie privat oder als Investment. Und von daher in diesem Moment befassen sie sich mit der Branche, aber davor halt eher weniger. Und ich muss auch zugeben, dass ich mich nicht mit der Branche per se auseinandergesetzt hatte, als ich auch mit der Hotellerie zusammengearbeitet hatte oder auch mit diesen Retail-Geschäften. Und dann war es halt wirklich sehr schön, als ich bei KPMG die Branche als Ganzes auch beobachten konnte, mit denen arbeiten konnte und wirklich unterschiedliche Assetklassen, aber halt auch Geschäftsmodelle beleuchten konnte.
Das Thema Geschäftsmodelle spielte ja bei dir im beruflichen Werdegang auch eine große Rolle, weil du gerade gesagt hattest, Branche. Ganz interessant dazu auch, die Chefredakteurin der Immobilienzeitung hat gesagt, wer ist denn eigentlich diese Branche? Also wir müssen ja auch irgendwie mal definieren, wo fängt das an, wo hört das auf? Also ich sage oftmals, nehme ich den großen Begriff auch in den Mund, Bau- und Immobilienbranche. Das ist dann noch größer. Und da merkt man plötzlich, okay, diese eine Branche, jeder hat auch so ein bisschen anderes Bild davon. Wer gehört dazu und wer nicht? Vielleicht jemand, der nur Immobilienwirtschaft, also nicht nur, sondern halt aus diesem Bereich Immobilienwirtschaft kommt, sagt natürlich, das sind doch die klassischen Immobilienwirtschaftsstudiengänge. Jemand anderes würde als Architekt das vielleicht ganz anders beschreiben. Ähnlich wie es hier auch ist, wie definieren wir das, geht es uns aber auch bei den ganzen Begriffen, die ich vorhin genannt habe, wie Metaverse, AR, VR. Wer definiert eigentlich diese Begriffe und wo werden die? Gibt es ein Glossar weltweit? Wir wissen, unter dem Begriff verstehen wir XY. Oder sagst du, das ist auch so ein bisschen Interpretationssache, aus welcher Perspektive man es eben betrachtet?
Ich glaube, es kommt sehr darauf an, welchen Begriff man jetzt tatsächlich beleuchten möchte. Ich würde schon sagen, dass Themen wie VR oder AR relativ einfach definiert werden können. Aber was wichtig ist zu erwähnen, ist das, was wir heute als Definition nutzen, ist vielleicht morgen schon veraltet. Also sprich, heute kann man es definieren, aber es entwickelt sich so schnell, dass in einem Jahr, zwei oder dann wirklich 10 Jahre in der Zukunft der Begriff VR oder AR könnte eine ganz andere Bedeutung haben oder unser Verständnis wird ganz anders sein als heute.
Jetzt gibt es ja viel so auch so Zukunftsfilme, zum Beispiel, wir haben vorhin über was gesprochen, wo es darum ging, auch wie viel Bildschirme. Am Anfang hat man vielleicht maximum einen Bildschirm vor sich gehabt. Man spricht dann darüber, dass man irgendwann vielleicht Brillen auf hat, wo man ganz viel sieht. Das ist ja schon eine ganz andere Art auch zu arbeiten. Das heißt, dieses, was du vorhin gerade eben auch gesagt hattest, die Sachen verändern sich und wir wissen heute noch gar nicht, wie dieser Begriff vielleicht in Zukunft heißt. Welche Probleme bringt es denn vielleicht auch mit sich?
Herausforderungen, aber auch Chancen. Und die müssen wir, und das ist halt genau diese Frage, die ich mir stelle, beziehungsweise uns alle eigentlich stellen sollten, wie können wir diese Themen vordenken? Was könnten diese Chancen, aber auch Risiken für unser Geschäft heute bedeuten? Und wie müssen wir uns heute aufstellen, dass wir diese Technologien auch in Zukunft nutzen können, wie auch dafür auch sicher sind und dass wir wirklich uns gut aufstellen.
Das bedeutet aber, wir müssen es irgendwie verstehen, weil das ist ja das große Problem. Also natürlich, du hast jetzt gerade gesagt, AR, VR ist doch eigentlich allen klar. Ich komme zum Beispiel aus dieser BIM-Welt und da wurden auch natürlich diese Begriffe dauernd verwendet und da gab es schon auch immer Probleme, dass jemand zum Beispiel aus seinen Vorträgen rausging oder irgendwas und gesagt hat, ja, BIM ist doch VR. Wenn ich eine VR-Brille auf habe, dann ist es doch BIM, oder? So, also diese, wer hat denn die Verantwortung auch, dass das ordentlich rübergebracht wird und dass jeder versteht, was wird unter den Begriffen eigentlich verstanden?
Ja, das ist eine schwierige Frage und da gibt es keine eine Antwort, finde ich. Ich sehe es auf jeden Fall in meine Verantwortung auch, Kunden zum Beispiel genau da zu unterstützen, weil ich bin zwar ein großer Fan von Technologie, aber ich finde, man sollte sehr bewusste Entscheidungen gegenüber Technologie auch treffen. Also es reicht nicht zu sagen, oh, davon habe ich gehört, finde ich spannend, will ich einsetzen. Das höre ich allzu oft. Aber wirklich zu sagen, wie kann diese Technologie mein Geschäft unterstützen? macht es Sinn. Nur weil jemand anders das nutzt, heißt nicht, dass es für mich die ideale Technologie ist. Und von daher finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, genau diese Education-Thematik hervorzuheben und zu sagen, ich muss es erstmal verstehen, jetzt nicht auf der kleinsten Ebene, aber grundsätzlich auch die Chancen wie auch Risiken einmal vollumfänglich beleuchtet zu haben. Und dann geht es wirklich darum zu sagen, bewusste Entscheidung, ja oder nein. Oder nein, nicht heute, aber müssen wir uns in 6 Monaten nochmal anschauen, weil die Technologie entwickelt sich ja auch weiter. Und genau diese Themen, neue Technologien abzuschreiben, weil man sagt, okay, heute ist es nicht für mich relevant. Das finde ich sehr, sehr schade, weil genau da müssen wir das weiter beobachten, weil die Technologie, das ist so ein rasanter Wachstum gerade, das ist exponentiell. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht uns das vorstellen, wie schnell sich das entwickelt. Und deswegen müssen insbesondere Entscheider von Unternehmen sehr nachschauen, was passiert gerade hier. Und deswegen heute abschreiben würde ich nicht empfehlen. Wirklich Education, Education, Education und dann bewusste Entscheidungen zu treffen.
Jetzt denken wir mal daran, wer hört denn hier zum Beispiel gerade zu? Da sind wir natürlich auch immer an Tipps interessiert. Was würdest du denn sagen, wie kann man denn überhaupt anfangen, in diesem ganzen neuen Technologienumfeld sich damit zu beschäftigen? Und wie würdest du sagen, bist du vielleicht auch dazu gekommen, wo waren deine Informationsquellen? Wo hast du das Gefühl gehabt, so mit oder Events oder was auch immer, sagst du, das lohnt sich wirklich, da mit in den Diskurs vielleicht auch zu gehen?
Ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Ich glaube, dass das Beste, was man machen kann, ist ein bisschen by doing. Also, was man selber erlebt, weil Theorie hilft nur so weit. Und von daher würde ich sagen, ist dieses auch Vorausdenken, Vordenken, Fähigkeit auch sehr, sehr wichtig, wenn man sich diese Technologien anschaut. Weil wenn man jetzt zum Beispiel eine VR-Brille anhatte ich hatte die erste VR-Brille vor, ich glaube, 8 oder 9 Jahren an. Es war ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man es jetzt anhat oder eine AR-Brille. Und ich glaube, genau da einfach wirklich das zu probieren und dann zu überlegen, wie könnte das in Zukunft aussehen. Und also zum einen, sprich, ausprobieren. Das zweite auch Diskurs. Diskurs mit auch verschiedenen Personen, also nicht nur aus der eigenen Industrie, sondern vielleicht auch aus ganz andere Industrien. Also es gibt so viele, jetzt zum Beispiel in Berlin, Tech-Startups. Da kann man wirklich mit verschiedenen Gründern sich austauschen, wie genau diese Technologien in deren Industrien sie beeinflussen. Und da wirklich diesen Diskurs zu führen, ich glaube, daraus lernt man unfassbar viel, weil, muss man es einfach sagen, die Immobilienbranche ist nicht unbedingt die innovativste bisher gewesen und von daher, glaube ich, hilft es der Immobilienbranche sehr, auch mit anderen Branchen sich auseinanderzusetzen und wirklich diesen Diskurs zu führen.
Man kennt es ja so ein bisschen aus der Diskussion mit, sagen wir mal, Vorproduktion. Da wird gerne gesagt, ja, also bei Autos geht das ja, weil Autos gleiten sozusagen durch die Fabrikhalle. Jeder, der das schon mal gesehen hat, an so Armen. Und das ist auch wirklich super anschaulich, sich das dort wie in so einer Straße eben anzuschauen. Mit Häusern können wir das schwieriger machen. Ist vielleicht auch deswegen so, dass die Immobilienbranche, die in Anführungsstrichen, halt lange auch gesagt hat, so nee, aber bei uns, jedes Haus ist doch individuell und bei uns gibt's das Thema, wir kennen die alle, diese McKinsey-Studie, die sagte, wo man wirklich, also als ich das gesehen habe und Immobilienbranche und Baubranche ganz weit unten auf dem Digitalisierungsindex, ich glaube, das ist jetzt schon wieder 5 Jahre her, da müsste man sich das schon nochmal wieder anschauen, aber wo man mit Erschrecken feststellen muss, wie kann das sein? Und deswegen, du hast gerade gesagt, Austausch mit anderen Branchen, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit der Immobilienbranche, wieder von anderen Branchen mehr sich zu adaptieren, daran zu lernen?
In der Theorie ja. Also meine Hoffnung ist noch nicht ganz da. Also von dem, was ich sehe, höre ich halt sehr oft den Begriff, ja, wir arbeiten halt mit Brick and Mortar, also wirklich mit ja, physische Güter. Und wir haben eigentlich wenig mit so Digitalisierung in der Immobilie zu tun. Also natürlich gibt es da Ausnahmen, aber das Produkt per se ist jetzt nicht digital, es ist kein Computer. Und da finde ich es sehr spannend, weil ich glaube, man muss halt über verschiedene Aspekte auch eines Geschäfts nachdenken. Zum einen hat man das Produkt und dann hat man natürlich, wie der Betrieb läuft. Und ich finde es sehr schwierig, ein digitales Produkt an den Markt zu bringen, wenn man keinen digitalen Betrieb hat. Und deswegen ist es schon denkbar, dass die Immobilie in Zukunft digital auch sein kann, aber da muss halt auch das Geschäftsmodell beziehungsweise auch der Geschäft selbst digitaler werden. Und da fangen wir bei ganz, ganz, ganz einfachen Themen wie Digitalisierung der Prozesse, Automatisierungen etc., Dateninfrastruktur. Und da hat die Immobilienbranche sehr zu kämpfen. Das heißt, dass das Geschäft noch nicht immer so digital ist, wie es sein könnte. Und dann ist es, glaube ich, sehr schwer vorstellbar, ein digitales Produkt zu haben. Und wenn man sich jetzt ein Auto sich anschaut, das ist heutzutage schon ein fahrender Computer. Und da ist einfach vielleicht die Inspiration oder der Impuls, den wir mitnehmen sollten, was heißt das eigentlich für die Immobilienbranche? Heißt das, dass in 20, 30 Jahren unsere Immobilie auch eigentlich ein Computer sein sollte? Es ist halt die Frage, ob wir das zulassen, ob wir das ermöglichen mit den Strukturen, die gerade gegeben sind. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz so groß gerade, dass es so sich entwickelt, auch wenn es sich müsste. Bei Daten, diese ganzen Themen, das ist essentiell für die Zukunft.
Ja, über Daten werden wir später auch nochmal sprechen. Wir probieren jetzt mal nochmal, bevor wir auf dieses Warum, welche Herausforderungen gibt es denn jetzt konkret auch, wollen wir mal so ein bisschen Gedankenexperiment machen. Ein Thema, was dich auch so im letzten Jahr, sage ich mal, oder vielleicht sogar schon davor, war natürlich das Thema Metaverse. Ich habe einen ganz netten Spruch dazu entdeckt und fand den sehr, sehr passend und würde gern einfach mal deine Meinung dazu hören. Facebook hat nicht nur Menschen verbunden aus der Facebook-Zeit, sondern es jetzt auch mit Metaverse geschafft, die Gesellschaft zu spalten. Was sagst du da dazu?
Also Meta und Metaverse sind erstmal nicht gleichzustellen. Das ist wichtig vorab. Kann man auf jeden Fall sagen, also die Diskussion war ja sehr heiß über das Thema Metaverse. Und viele haben genau das, was Mark Zuckerberg vor ein paar Jahren halt gezeigt hatte, bei dieser Konferenz für wahrgenommen, dass das jetzt das Metaverse und das ist es halt nicht gewesen. Es ist eine Form von die Nutzung von VR, AR etc. gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist es wie bei jeder Technologie oder jede Neuigkeit, die Gesellschaft ist erstmal skeptisch und sagt, oh, was ist das, kenne ich nicht, will ich nicht unbedingt, was bedeutet das für mich? Und ich glaube schon, dass es jetzt also die letzten Jahre auf jeden Fall ein heißer Diskurs war. Und was mich so interessiert, ist ja die letzten 12 Monate, kann man schon sagen, dass zum Beispiel das Thema ChatGPT ja aller Munde ist. Und genau da ist die Skepsis nicht da. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie auch sehr beängstigend, weil das ist eigentlich die Box der Pandora, was damit geöffnet wurde. Und viele Unternehmen beziehungsweise Menschen nicht verstehen, wie vorsichtig sie damit eigentlich umgehen sollten. Und wenn wir zum einen das Thema Metaverse, virtuelle Welten, hat eher so an Gaming-Ära erinnert, ist ein bisschen, okay, ist nicht ganz meins, gucke ich mir nicht an, glaube ich nicht dran, okay. Die Diskussion war relativ schnell zu Ende bei manchen Leuten, aber anderen haben das Potenzial gesehen. Und ich würde auch sagen, es ist nicht das Letzte, was wir vom Metaverse gehört haben oder diese Technologien. Die werden weiterentwickelt und ich sehe verschiedene Anwendungen, die man halt wirklich heute schon nutzen kann und wirklich Mehrwert auch für Geschäfte anbieten können. Aber wenn wir das Thema ChatGPT nutzen, das ist so nutzerfreundlich, so einfach zu verwenden, dass wir gar nicht als Menschen diese Skepsis haben. Und das ist wirklich für Geschäfte insbesondere sehr, sehr, sehr schwierig für Unternehmen, weil Mitarbeiter das vielleicht mal probieren, vielleicht sensible Daten doch preisgeben, ohne dass sie es möchten. Also all diese Themen, also ich hatte letztens eine Diskussion über ja KI-Policy und das ist halt auch essentiell. Und deswegen da auch so die Frage an Unternehmen, Habt ihr eine KI-Policy? Ja oder nein? Ohne Policy können die Mitarbeitenden relativ frei mit dieser Software umgehen. Und das ist nicht unbedingt in der Interesse von jedem Unternehmen. Und genau diese Themen. Skepsis ist wichtig, deswegen diese Diskussion ist Facebook sehr, sehr relevant. Aber mit neuen Technologien müssen wir genauso Skepsis äußern, Diskussion auch führen und dann schauen, wie kann ich das für mein Geschäft nutzen, was ist der Mehrwert und wo macht das wirklich keinen Sinn.
Du hast jetzt gerade mehrere wichtige Punkte, auf die ich auf jeden Fall nochmal eingehen möchte. Das Thema Policy finde ich da auch sehr, sehr spannend, weil natürlich auch das unterliegt einem gewissen Wandel. Schwierig jetzt heute zu definieren, was dann in Zukunft ist. Was du aber auch gesagt hast, ist die Hürde, fand ich jetzt ganz spannend, etwas anzuwenden. Und das ist jetzt ein ganz schönes Zeichen eigentlich. Du hast richtig gesagt, Metaverse eher so als Gaming und irgendwie, ich kaufe mir jetzt gefühlt, was war irgendwo, ich kaufe mir doch jetzt das Grundstück neben Snoop Dogg oder irgendwie solche Sachen wurden da ja schon so, also in den Zeitungsartikeln so als Headlines gebracht. Kannst du vielleicht mal aus deinen Worten einfach auch mal wiedergeben, wie würdest du versuchen, das jemandem zu erklären, der noch nie davon vielleicht gehört hat, aber noch nie Erfahrung hat, was ist es? Und du hast vorhin gesagt, was ist es auch nicht?
Also, wie ich das gerne beschreibe, ist, dass es eigentlich eine Nutzung von Technologien ist. Also unterschiedliche, also man kann den Zugang durch VR, AR, aber auch Desktop-basiert oder Handy-basiert. Also das ist so diese Wandlung. Früher hat man halt den Desktop verwendet, dann eher Smartphone und jetzt kommen auch neue Hardware dazu. Und dann ist Teil zentralisiert, wie wir es bisher kennen, und andere dezentralisiert, was halt heißt, dass es auf einer Blockchain basiert. Und was du jetzt beschrieben hattest mit diesen Grundstücken etc., es geht um virtuelle Welten letztendlich. Dass man sozusagen in eine virtuelle Welt Sachen erleben kann, machen kann, besitzen kann, investieren kann. Und da gab es verschiedene Plattformen. Es gibt das von Meta zum Beispiel, wo viele halt Meta und Metaverse gleichstellen. Aber es gab auch viele andere. Ich hatte erst vor ein paar Tagen gelesen, dass eine Plattform jetzt wirklich genau diese, also letzte Woche eine 7 Millionen Investment bekommen hatte. Also investiert wird immer noch. Und ich finde es sehr spannend, muss ich zugeben, aus einer Perspektive, wo ich sozusagen eine etwas internationalere Hintergrund habe, wo ich sehr, sehr früh mit Technologien wie Skype oder Zoom umgegangen bin und ich halt diesen Mehrwert auch erlebt habe, wirklich realitätsnahe Erlebnisse zu führen. Damals war es nicht so realitätsnah über Skype, muss ich zugeben, vor 14 Jahren oder so. Aber das ist halt das, was mit dem Metaverse theoretisch möglich wäre. Und wir sehen, wie die Gesellschaft sich auch wandelt, wie Menschen auch ins Ausland ziehen und weiter weg von Familie, Freunde sind. Und da ist natürlich sehr, sehr spannend, wie wird letztendlich Zeit in Zukunft verwendet. Und von daher ist sozusagen das Metaverse eine virtuelle Welt durch unterschiedlichen Hardware zugänglich, wo man Zeit verbringen kann. Zeit im privaten wie auch beruflichen. Und vielleicht eine Sache so aus meiner Marketingbrille. Früher hat man vielleicht Facebook verwendet, heute gibt es Instagram, TikTok etc. Was ist deren Geschäftsmodell? Also die wollen Zeit gewinnen. Also die wollen so viel Zeit von deinem Leben quasi nehmen wie möglich. Und ich glaube schon, dass die Personen, die jetzt schon vor vielleicht 15 Jahren Facebook verwendet haben, nutzen es bis heute. Und das finde ich spannend, weil wir haben sozusagen Plattformen wie Roblox. Ich weiß nicht, ob du diese Plattform kennst, aber sie hat über, ich glaube, 200 Millionen monatliche Nutzer, also eine deutliche Summe. Und die meisten sind halt unter 18. Das heißt, dass sie sozusagen die nächste Generation auch an Arbeitskräfte. Und wenn das für sie selbstverständlich ist, was sie heute sehr regelmäßig nutzen, ich kann mich erinnern, mit 15 habe ich auch Facebook gehabt. Ich habe es bis heute, glaube ich, immer noch. Ich nutze es nicht so oft, aber Personen, die vielleicht ein paar Jahre älter waren, die nutzen es bis heute. Das heißt, solche Technologien, die prägen dein Leben. Und deswegen sollten sich Unternehmen, finde ich, auch mit diesen Technologien auseinandersetzen, mit diesen Plattformen. Und ich finde das Thema Roblox ein sehr, sehr spannendes Thema, aber das ist, ich glaube, zu viel für heute. Aber diese monatliche Nutzerzahlen, das ist einfach eine Wucht. Also
du hast jetzt gerade das gesagt, das ist die nächste Generation, vielleicht auch die nächste Generation natürlich auch der Immobilienbranche. Wir haben, wie soll man sagen, ich glaube, wir waren erst der Döner von der Art, der, wie sind die Älteren zu der jüngeren Gesellschaft verteilt. Ich glaube, jetzt langsam sind wir immer mehr in dieser Trichterform, dass immer weniger Jüngere nachkommen. Das bedeutet aber auch für den Arbeitsmarkt, dass diese Jüngeren, wir merken es ja jetzt auch schon in ganz vielen Diskussionen, natürlich einen ganz anderen Einfluss auch auf den Markt haben und auch darauf, auf welchen Plattformen man an diese Person noch ankommt. Deswegen sagst du ja auch gerade, wie wichtig das ist, die mitzudenken. Was machen diese Generationen vielleicht auch ganz anders?
Vieles. Und das ist halt genau das Ding. Und man muss sich halt genau mit den Themen auseinandersetzen. Also zum einen vielleicht deren Einstellung zu bestimmten Themen, Sprichwort so Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich ein Riesenthema, was wir schon uns sehr bewusst machen. Das ist ein größeres Thema für die nächsten Generationen ist, wie bisher, aber auch Technologie. Also heutzutage fangen halt schon ein-, zweijährige Kinder an, iPads zu verwenden, gehen ganz ganz intuitiv damit um, während wir eigentlich das alles lernen mussten. Und von daher glaube ich schon, dass man genau mit dieser nächsten Generation zum einen deren Einstellungen zu Themen, deren Interessen, aber auch ihre Fähigkeiten ganz andere sein werden, als wir bisher erlebt haben.
Das hört sich natürlich auch alles immer wahnsinnig positiv an, aber wir haben vorhin ja auch schon über das Thema der Risiken. Sind wir da irgendwie drauf vorbereitet? Also ich spreche jetzt erstmal aus seitens der Gesellschaft, aber natürlich auch immer die Frage, die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Du hast vorhin gesagt, eine KI-Policy, aber bräuchten wir nicht eine Digitalisierungs-Policy, also sowas ganz Übergeordnetes, was heißt, wie müssen wir uns eigentlich darauf vorbereiten? Und das gibt's auch eigentlich gar nicht.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, eine Sache, was in Deutschland oft gemacht wird, ist Überregulierung. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Hier sitzen jetzt gerade Deutschland und London zusammen.
Also, finde ich, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht
Stuttgart und London
zu viel reguliert.
Ja.
Deswegen wäre ich persönlich gegen eine noch weitere Policy. Aber ich glaube, wir müssen halt schauen, wo die Policy benötigt wird. Also wo es Sinn macht, genau diese Sinnhaftigkeit, das sich zu fragen, das ist das Essentielle. Aber du hattest Unternehmen halt erwähnt, sich halt damit auseinanderzusetzen, wie arbeitet die nächste Generation? Was sind deren Anforderungen? Ist es der Geschäftswagen, den man als Benefit bekommt? Oder ist es, dass ich 4 Wochen im Jahr aus Bali arbeiten kann zum Beispiel. Also jetzt nur als kleines Beispiel, aber halt wirklich zu schauen, wie hält man auch Mitarbeitenden? Also ist es realistisch, dass mein Mitarbeitender 25 Jahre in dem Unternehmen bleibt? Und wenn ja, wie schaffe ich das? Und diese Fragen sich zu stellen, und da kommen Themen wie Weiterbildung, Interessen, Fähigkeiten, aber auch Technologie ins Spiel. Genau mit diesen Themen müssen sich Unternehmen schon beschäftigen. Während in der Vergangenheit, wenigstens im deutschen Markt, würde ich sagen, war es eher einfach. Man hat das studiert, man macht das und dann macht man es 20, 30, 40 Jahre lang. Und das ändert sich. Und ich würde sagen, es ändert sich jetzt eher in eine Richtung, wie ich das vielleicht aus England kenne, dass man vielleicht, ja, was studiert und dann vielleicht doch ganz was anderes macht. Also in England ist es komplett normal, Geografie zu studieren und dann Investmentbanker zu werden. Also das ist einfach normal. Da schaut niemand zweimal hin, ob das irgendwie komisch ist. Und in Deutschland würde man sagen, hä, aber das macht doch keinen Sinn.
Wie erklärst du diese Lücke in deinem Lebenslauf, Sarah?
Nein, also ich bin kein Investmentbanker.
Ja, aber das sind ja wirklich trotzdem, die Themen. Da also, heißt es plötzlich ja. So, was hast du in diesen 2 Monaten gemacht? Ja. So, als wäre das so repräsentativ dann für einen ganzen Lebenslauf. Also ich kenne das auch noch aus meiner Zeit, wo es dann irgendwie hieß, ich habe nach dem Abitur bin ich durch Europa gereist und dann dachte ich, werde ich irgendwann auf diese 4 Monate angesprochen? Wie reagiere ich dann? Also das war Thema, so lächerlich das sich vielleicht auch anhört, aber das hat mir von außen jemand wiedergespiegelt. Warum machen wir das? Und warum sehen wir nicht, dass vielleicht jemand wirklich, der aus einer anderen Branche zwar gelernt hat und das Wissen, ich sage jetzt mal diesen Begriff, adaptieren kann und transformieren kann, vielleicht auch auf einem anderen Bereich, dass das vielleicht eine Fähigkeit ist, die die Bau- und Immobilienbranche wahnsinnig eigentlich bräuchte.
Was ich spannend finde, ist tatsächlich, was du gerade gesagt hast, dass du dir Sorgen gemacht hattest. So ähnlich ging es mir auch, als ich dann auch 4 Monate durch Lateinamerika gereist bin. Aber das überlegt sich die nächste Generation nicht so wirklich. Und das ist, finde ich, das Spannende, weil in, ich sag mal, unsere Generation sind wir noch so, dass wir uns da Sorgen machen und wir uns den Arbeitgeber halt so gut wie möglich präsentieren wollen. Aber es hat sich der Arbeitsmarkt auch sehr gewandelt. Das heißt, dass die nächste Generation sozusagen als Einstieg vielleicht gar nicht sich da die Gedanken machen, sondern es für selbstverständlich erklären. Natürlich reise ich da und natürlich erwarte ich, dass ich nicht jeden Tag ins Büro gehen muss oder nicht jeden Tag dies oder das machen muss. Und da haben viele Unternehmen sehr damit zu kämpfen, zu verstehen, okay, sind die einfach demotiviert, haben die kein Interesse, sind sehr verwirrt vielleicht über diese Generation. Aber diese Generation hat sehr viel Potenzial und sehr viele wirklich positive Aspekte. Aber es ist eine ganz andere Einstellung, ganz andere Kultur, könnte man sagen. Und da müssen sich halt die Unternehmen jetzt vorbereiten, weil die kommen jetzt in den Arbeitsmarkt und die sind es gewohnt, auch wie gesagt, mit diesen Technologien umzugehen. Und wenn Unternehmen sehr analog sind, ist halt auch ein Thema der Attraktivität, ist halt die Frage, wie wandelt man sich auch als Unternehmen?
Ich will mal jetzt auf dein zweites Lieblingsthema zurückkommen. Und zwar, wir hören jetzt gerade schon ganz viel HR-Themen natürlich raus. Aber bevor wir das tun und da nochmal auch konkreter reingehen, du hast jetzt gerade nochmal auch betont, das ist für die selbstverständlich. Die wenden Technologien, die sagen nicht, wir müssen die jetzt erlernen, wir nutzen die. Also wir gehen gar nicht dieses wie sonst was, sondern wir wenden es an, Learning by Doing, was man ja auch so ganz gut sagt. So wie eigentlich auch Lernen jetzt aus jungen Jahren eigentlich funktioniert, nicht indem man das irgendwie in einer Schulung erklärt bekommt, sondern man sieht es vielleicht, adaptiert es und kann es irgendwie für sich dann nutzen. Jetzt gibt es natürlich auch bei ChatGPT, das wenden ja auch ganz viele Jugendliche, Abiturienten etc. jetzt gerade an. Für Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, das sind ja schon Themen. Wer hat die denn aufgeklärt? Wer hat da jetzt die Verantwortung für? Da ändert sich ja plötzlich so eine ganze Art, wie in Anführungsstrichen recherchiere. Da muss man ja wirklich ganz vorsichtig sein. Kann man da jetzt schon Ratschlag geben, wie sich das weiterentwickeln wird?
Ich hatte vorhin gesagt, wir haben mit ChatGPT die Box der Pandora geöffnet und ich würde dabei bleiben. Es ist wirklich unfassbar schwierig, aber hier kommt halt das Spannende, ist, dass wir halt genau in einem Zeitalter jetzt sind, wo es nicht mehr dieses Schwarz und Weiß gibt. Also wir haben Situationen, wo zum einen wir wirklich mit Grauzonen arbeiten, zum anderen halt die Policies noch nicht geschrieben sind, all diese Themen, und wir uns vorbereiten müssen auf den Status quo wie auch auf die Zukunft. Also Universitäten, Schulen müssen jetzt ganz anders damit umgehen, aber es hat halt diese Chancen und Risiken. Chancen natürlich, dass man vielleicht wirklich noch mehr mit der Materie sich beschäftigt und zum einen Input vielleicht von eine KI bekommt, aber dann halt noch tiefer reingeht und noch mehr eigene Meinungen bildet und wirklich mehr das Menschliche reinbringt, als jetzt das, ich sag mal, stupide Recherchieren. Aber die Risiken sind natürlich auch vielfältig. Und da müssen halt genau diese Einrichtungen, ob das jetzt Weiterbildung oder Bildungseinrichtungen sind oder auch Unternehmen, wie wird das genutzt? Wird das halt wirklich negativ verwendet? Werden da auch Fehlinformationen verbreitet jetzt? Und wenn es halt bei Unternehmen sind, diese sensiblen Daten, wie werden damit umgegangen? Und Datenschutz, all diese Themen sind halt essentiell. Es gibt auch viele Software jetzt, die zum Beispiel erkennen, ob das durch ChatGPT erstellt wurde. Also Google rankt auch Seiten, die durch ChatGPT erstellt wurden, auch schlechter. Also das heißt, es wird gerade ein bisschen gekontert, dass jetzt nicht überall nur ChatGPT-generierten Content ist. Aber es ist etwas, wo wir müssen halt stetig lernen. Und da ist halt auch ein spannender Punkt der Wandel, also des Menschen. Weil früher hätte man gesagt, okay, das habe ich gelernt, das verstehe ich, jetzt mache ich das. Aber wir sind in einem Zeitalter, wo wir jeden Tag neu dazulernen müssen, wenn wir fast so up-to-date sein wollen. Und das kennt man vielleicht noch nicht. Also man hat durchaus Interesse die letzten Jahre gehabt. Aber jetzt ist es wirklich, es wandelt sich so, so schnell, dass man fast gar nicht so on top von den ganzen Sachen sein kann. Und das ist was Neues. Und ich glaube, insbesondere in Deutschland, dieses Wandeln, es ändert sich. Es ist nicht mehr, wie ich es vor einer Woche definiert habe. Es ist eine ganz andere Definition heute. Damit haben, glaube ich, es ist ein bisschen mit der deutschen Kultur, das ist herausfordernd.
Weil du das jetzt gerade gesagt hast, will ich das auf jeden Fall gerne nochmal aufgreifen. Ich habe mal, jetzt, ich hoffe, ich bringe es jetzt noch zusammen. Ich habe mal gehört, ich war selber leider noch nie in den USA und ich habe gehört, wenn da Veranstaltungen stattfinden, läuft das ganz anders ab wie bei uns in Deutschland. In Deutschland ist es so, hallo, ich bin Beate Kleinewefers, gefühlt, ich sag noch, wie alt ich bin, aus welcher Abteilung, welches Unternehmen und von mir aus noch, welcher Schwerpunkt im Unternehmen, also zu welchem Bereich gehöre ich. In den USA oder in, das war jetzt exemplarisch, könnte auch London sein vielleicht, können wir ja diskutieren, sagt man, hallo, ich bin Beate und ich beschäftige mich gerade mit VR und AR. Was machst du gerade so? Dieses, dass man in den Vordergrund nicht stellt, woher komme ich, sondern mit was beschäftige ich mich gerade eigentlich? Also, dass das viel mehr vielleicht auch den Lebenslauf definiert, mit was hat er sich beschäftigt anstelle, wo hat er gearbeitet? Dass das gar nicht mehr so relevant wird und dadurch natürlich Arbeitgeber noch mehr gefordert sind, das Unternehmen zu sein, was das in den Vordergrund stellt. Wie siehst du das?
Ich bin auch kein USA-Experte, muss ich zugeben. Aber ich würde sagen, vielleicht nochmal auf Deutschland zurückzukommen. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr normal ist, in Deutschland zu sagen, okay, so heiße ich, so alt bin ich, das mache ich. Und dass ich mich auch mit meiner Position, wie auch das Unternehmen, sehr verbinde, beziehungsweise auch vertrete. Das ist natürlich schwierig, weil es sich ändert und man vielleicht nicht so lange in einem Unternehmen ist. Das heißt, man sieht es halt vielleicht doch anders. Und deswegen glaube ich, dieser Wandel, was du jetzt aus USA gesagt hattest, ich glaube, es ist schon eher in England auch so, dass man, Alter sagt man eigentlich in der Regel nicht. Name, woher man kommt. Und eigentlich ist es viel lockerer. Also ich war letztens tatsächlich auf einer internationalen Konferenz, die nicht in Deutschland stattgefunden hatte. Und ich war wiederum überrascht, wie das ablaufen kann. Also es war schon viel, viel, das Networking auf persönlicher Ebene. Also genau diese Interessen, die du auch angesprochen hattest, war im Vordergrund. Und dann hatte man immer noch erwähnt, wo man gearbeitet hatte, was man machte. Und man macht genauso viel Geschäft, würde ich mal behaupten. Aber es war viel einfacher, ins Gespräch zu kommen. Weniger formell, aber trotzdem professionell.
Schwarz und weiß. Willst du darauf noch mal ein bisschen eingehen? Was bedeutet denn eigentlich? Wir befinden uns viel mehr in Grauzonen. Das ist ja auch sowas, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist ja auch was sehr, ja, ist es so oder ist es eben so, es gibt dieses Dazwischen. Was glaubst du denn gerade, jetzt sprechen wir mal auch konkret über das Thema der Führungsebene in Unternehmen. Wie wichtig ist es denn, dass Führungskräfte nicht mehr nur schwarz oder weiß zu oder absagen zu einer Technologie, sondern irgendwie auch schaffen, diesen Übergang oder vielleicht sogar diese stetige Grauzone zu regulieren?
Es ist nicht einfach, aber ich glaube, es ist wirklich in den letzten Jahren so gewesen, dass man gut gefahren ist mit der Art, einfach zu sagen, ja oder nein. Es ist auch wichtig gewesen für Entscheider zu sagen, ja, so machen wir es oder nein. Aber die Zeiten haben sich halt geändert. Und das heißt, wie wir vorhin auch besprochen hatten, wenn ich heute Nein zu etwas sage, ist das, wozu ich Nein sage, vielleicht in 6 Monate was komplett anderes, wenn wir jetzt über Technologie sprechen. Und wenn ich heute zum Beispiel die Policy schreibe, ist sie vielleicht halt auch in 2 Monaten nicht mehr so ganz richtig. Und genau da müssen wir halt ein bisschen weg von diesem ganz klar Ja für immer. Also heute und für immer. Ich schreibe eine Policy und es fasst sie die nächsten 20 Jahre niemand an. Diese Zeiten sind sowas von vorbei. Also wirklich. Und schon seit ein paar Jahren. Und deswegen würde ich sehr empfehlen, sozusagen in das eigene Unternehmen zu schauen, wie ist man denn da? Erstellt man Sachen und schaut sie nie wieder an?
Die berühmte Schublade.
Oder geht man da proaktiv? Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was die Immobilienbranche sehr beschäftigen sollte. Die Proaktivität. Natürlich kann man reaktiv sein. Ob das gegenüber Regulierung ist oder wirklich Themen der Digitalisierung. Ja, aber damit wird man nie Vorreiter sein. Und wirklich nie wahrhaft innovativ. Und deswegen ist es genau spannend zu sagen, ich nehme es mir an, proaktiv zu sein, proaktiv mit Technologien, mit dem gesellschaftlichen Wandel und bereite mich so auf, dass ich nicht nur sozusagen sagen kann, dass ich in der Vergangenheit Erfolg hatte, sondern auch sicherstellen kann, dass ich auch in Zukunft Erfolg haben werde. Weil das ist auch etwas, was ich sehe. Viele beruhen sich auf die Vergangenheit. Ja, da haben wir so viel geschafft und wir waren so lange erfolgreich und uns gibt es schon seit Jahrzehnten. Das ist toll, freut mich sehr. Aber das ist kein sicheres Rezept für die Zukunft. Und sich das bewusst zu machen, zu sagen, okay, ich habe sehr viel Erfahrung, ich habe so einen riesen, hoffentlich auch Datenschatz, wäre toll. Aber wie baue ich jetzt meine erfolgreiche Zukunft auf? Diesen Fokus fehlt mir oft und würde ich sehr, sehr empfehlen zu schauen, wie kann man wirklich diese Zukunftsstrategie aufsetzen, was auch oft wirklich mit Proaktivität zu tun haben muss.
Jetzt hast du gerade nochmal das Thema auch der Sicherheit angesprochen. Ich würde fast behaupten, auch aus dem, was ich jetzt vorhin erzählt habe, und wir zählen uns jetzt einfach mal zu dieser nicht mehr ganz jüngsten Generation dazu, einen sicheren Job und ein Arbeitgeber sollte auch irgendeine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Aber wenn die Zeiten so unsicher sind und sich auch so viel ändert, dann ist doch derjenige, der sehr viel Sicherheit versucht auszustrahlen und stehen bleibt, unsicherer als derjenige, der sich hinstellt, und da kommen wir jetzt zum Thema Fehlerkultur, sich hinstellt und sagt, ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber ich suche Leute, die mit mir das gemeinsam entwickeln und daran arbeiten, dass wir ein Teil davon irgendwie sein können. Obwohl derjenige vielleicht erstmal sagt, ich bin mir auch nicht sicher. Sind das dann die Führungskräfte von morgen?
Ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt drauf an, in welchem Bereich man arbeitet, in welchem Unternehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Immobilienbranche pauschal sagen kann, ja, das sind wir nicht. aber ich würde schon sagen, dass man das nicht pauschalisieren kann. Wandel ist meiner Meinung nach gut, wandlungsfähig zu sein. Ich glaube schon, dass man eine Richtung haben muss. Das strahlt auch Sicherheit aus. Ist auch, glaube ich, nach wie vor attraktiv, zu wissen, wohin es geht. Aber in der Lage zu sein, zu sagen, wir müssen jetzt den Kurs ändern. Und wir reden nicht nur 12 Monate darüber, sondern agieren schnell. Und können sagen, okay, wir haben erkannt, das ist nicht mehr zukunftsfähig. Wir müssen unsere Richtung ändern, um in Zukunft wirklich gut aufgestellt zu sein. Genau diese Entscheidung, auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, da wird das verlangt und das sehen auch die jüngeren Mitarbeitenden. Also es geht nicht darum zu sagen, wir sind jetzt komplett flexibel und komplett wandlungsfähig, aber wir haben eigentlich keinen Plan. Nein, das ist jetzt nach wie vor nicht der Wunsch. Sondern eine Richtung zu haben, eine Strategie zu haben, aber wirklich diese Reflexion auch mit einzubeziehen, zu sagen, okay, wir beobachten das, wir gehen jetzt proaktiv hier rein und ändern den Kurs. Ich glaube, das ist das Entscheidendste.
Diese abwartenden Situationen hatten wir vorhin auch kurz. Und das passiert ja eben auch beim Thema Daten. So nach dem Motto, ich fange dann mit Datenaufbereitung an, wenn ihr mir sagt, für was ich sie benutzen kann. Aber davor, nö, warum? Ich habe ja irgendwas in der Schublade oder auf einem Excel-Sheet. Warum ist das Thema Daten, warum ist das auch so relevant für all die Technologien, die wir vielleicht irgendwann nutzen wollen?
Heutzutage ist der, der keine Daten hat, eigentlich blind, würde ich einfach sagen. Also ohne Daten ist es sehr, sehr schwierig, ein erfolgreiches Unternehmen, würde ich einfach behaupten, zu führen, weil man einfach nicht gut antizipieren kann und wirklich planen kann und auch analysieren kann. Und zum einen hat man jetzt in der Immobilienbranche natürlich das ganze Thema Daten für ESG-Themen, okay. Aber es geht wirklich darum zu sagen, wie kann ich meine Prozesse optimieren? Wie gehe ich in Zukunft mit bestimmten Themen um? Und wenn man da keine historischen Daten hat, ist es sehr, sehr schwierig, diese wichtigen Entscheidungen auch zu treffen. Und auch wenn man jetzt über Wandlungsfähigkeit etc. spricht, hat man sehr wenig, wo man zurückgreifen kann. Und deswegen, wie gesagt, würde ich sagen, Daten sind essentiell. Und die, die es nicht haben, die gehen wirklich einen sehr gefährlichen Weg.
Da hört man ja auch so ein bisschen raus, und es kam auch schon bei mehreren Folgen. Natürlich, es geht doch eigentlich um kalkuliertes Risiko. Und kalkuliertes Risiko kann ich nur dann eingehen, wenn ich auch weiß, wo ich herkomme und irgendwie das Auswerten und Bewerten daraus auch kann. Ich glaube, da wird viel passieren, und gerade natürlich die neuen Technologien, die auch teilweise natürlich auch Daten brauchen, um sie für Unternehmen attraktiv zu machen, unterstützen natürlich auch, dass das Verständnis, glaube ich, von datenbasiertem Arbeiten auch immer mehr, sagen wir mal, geläufiger ist und vor allem mit dem demografischen Wandel in Kombination und der richtigen Policy, sagen wir mal so, gibt's ja, glaube ich, vieles, wo man sagen kann, da haben wir auch ein Riesenpotenzial vor den Augen. Wenn du jetzt so in die Zukunft denkst, in 5 Jahren, was glaubst du so, was hat sich dann schon geändert? Und was glaubst du, sind Themen, über die wir vielleicht heute gesprochen jetzt haben, die wir dann nie wieder fragen werden überhaupt?
Die Frage finde ich unfassbar spannend, aber auch sehr schwierig zu beantworten. Weil zum einen sehe ich das gesellschaftlich und auf der anderen Seite für die Immobilienbranche. Leider, glaube ich, wird sich in der Immobilienbranche noch nicht so viel getan haben. Also da sehe ich wirklich, ist etwas schwarz. Gesellschaftlich, glaube ich, wird sich da viel ändern. Also wir haben verschiedene Themen, ob das jetzt das Thema digitale Identität, digitaler Euro, also all diese Themen gehen voran. Nächstes Jahr kommt die Apple Vision Pro, also neue Hardware auf den Markt. Also wir kennen alle den Apple-Effekt. Also diese Themen werden unsere Gesellschaft, glaube ich, schon mehr durchdringen. Also diese neue Hardware, also Technologie-Hardware. Und dass wir einfach, also wir sagen zwar, dass Personen jetzt öfters wieder ins Büro kommen wollen, das höre ich jetzt immer häufiger, aber ich glaube trotzdem ist eine Flexibilität in der Arbeitsweise bzw. Arbeitsort nach wie vor wünschenswert, insbesondere von diesen neuen Einstiegen. Das heißt, in den nächsten 5 Jahren sehen wir eine ganz neue Generation, die in den Arbeitsmarkt kommt, und ich glaube, das wird auch ganz neue Wege quasi vorzeigen. Also ich glaube, in 5 Jahren wird das Thema so Remote Work noch normaler sein. Ich glaube, nicht in 5, aber vielleicht in 10 Jahren werden bestimmte Positionen auch eine AR-Brille haben als Grundausstattung, statt jetzt nur ein Laptop. Also solche Themen sehe ich schon. Aber grundsätzlich nicht immobilienspezifisch, leider.
Da haben wir auf jeden Fall noch was aufzuholen. Und vielleicht hilft uns ja auch die jüngere Generation dabei, einfach leichter an diese Themen auch heranzutreten, weil sie uns einfach, ich sage jetzt mal, challengen. Da muss sich einfach auch jede Generation mit auseinandersetzen und sich, glaube ich, da einfach auch offen für machen. Was würdest du, wenn wir jetzt mal den Blick wenden und uns genau diese Generation anschauen, was würdest du sagen, das würde ich euch gerne mit auf den Weg geben, dass wenn ihr in der Immobilienbranche auch was verändern wollt, was braucht ihr da vielleicht an Skills, aber auch an Charakterzügen?
Was ich eigentlich jedem Einsteiger sagen würde, ist, dass man eigene Fähigkeiten hat, eigene Ideen hat und die unfassbar wichtig und auch wertvoll sind. Etwas, was ich dazu empfehlen würde, ist das Thema Resilienz auch nicht zu vernachlässigen. Das ist etwas, was, ich würde sagen, unsere Generation auch schon ein bisschen damit zu kämpfen hat, aber die Jüngeren noch mehr. Zu sagen, ich halte das mal aus. Ich lerne. Ich bin neugierig, aber ich gebe nicht so schnell auf. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich sozusagen diese nächste Generation mitgeben würde. Zu sagen, sei neugierig, sei auch anspruchsvoll. Aber lerne auch, weil wir können so viel von anderen Generationen, das sind letztendlich andere Perspektiven. Also wir reden über diverse Teams, aber dafür brauchen wir auch die Meinung eines 50, 60 oder auch 80-Jährigen manchmal. Also das ist so spannend, genau diese Einblicke auch einzufangen, diskutieren und zu bewerten. Und ich finde, das sollte man nicht vernachlässigen. Und deswegen jetzt in dem Arbeitsmarkt kann man auf jeden Fall sagen, okay, man startet, wo immer man will. Aber sei neugierig, sei respektvoll und schätze auch die Meinungen von anderen. Also das ist jetzt nichts Negatives.
Ja, ich glaube, das ist was sehr Schönes, was man mitkriegen kann, denn jeder hat auch irgendeine Geschichte zu erzählen, welche Erkenntnisse er denn so gewonnen hat über die Jahre. Und ich erlebe das manchmal auch schon bei mir, obwohl ich ja jetzt nicht alt bin, wo dann Studierende sagen, hey, das ist voll wertvoll, dass du mir das jetzt schon sagst. Und ich denke mir dann immer, und manchmal ist es aber auch andersrum. Und ich höre das von ganz vielen Professoren auch, die sagen, deswegen lehren sie auch gerne, weil sie ganz viel auch selber davon mitnehmen. Also nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung können wir da, glaube ich, sehr viel draus lernen. Ich glaube, wir haben heute jetzt sehr viele Themen auch behandelt. Wir haben aber auch rausgehört, dass wir auch kritisch sind und bleiben müssen, um wirklich zu verstehen, was steckt denn eigentlich hinter einzelnen Begrifflichkeiten, was steckt hinter diesen Technologien, was brauchen wir dafür eigentlich, was wollen wir überhaupt damit und auch die Frage, was bringt es uns überhaupt? Warum machen wir das? Und ich glaube, diese Frage ist auch noch nicht beantwortet. Ich glaube, da müssen wir einfach dranbleiben. Und ich bin mir ganz sicher, Sarah, dass du daran bleibst und bin da ganz gespannt. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage an dich, denn die kriegt jeder Gast. Was ist denn deine Herausforderung von morgen in Bezug auf die Zukunft? Was sind Themen, die dich noch umtreiben, wo du sagst, das werde ich jetzt angehen und das sind Themen, die mich auch herausfordern noch?
Also tatsächlich ist es, dass ich mich mit diesen Themen, die wir heute besprochen haben, intensiv auseinandersetzen und Unternehmen halt dabei auch unterstütze. Aber es ist manchmal herausfordernd oder sehr herausfordernd, wenn der Bedarf noch nicht erkannt wird. Dass man sagt, okay, wir waren noch immer erfolgreich. Das klappt schon. Mit unseren Ordnern im Regal klappt das schon. Und das ist für mich herausfordernd, wenn ich sage, okay, aber wir können wirklich Kosten optimieren, Zeit sparen, wirklich das Unternehmen auch wirklich optimieren, wenn man das erkennt. Und diese Erkenntnis, ich hatte es vorhin mit Education gesagt, das ist sehr, sehr wichtig und das finde ich sehr herausfordernd, wenn das noch nicht erkannt wird. Aber ich freue mich, wenn das erkannt wird, weil man sehr viel, sehr schnell optimieren kann. Aber das ist auf jeden Fall meine größte Herausforderung von morgen.
Ja, also ich bin mir ganz sicher, ich hatte dich ja vorhin so ein bisschen als Groundbreaker, auch wenn du das nie als Begriff selber verwendest. Aber ich glaube, dieser Durchbruch, etwas neu zu durchbrechen, neu zu verstehen und auch diese positiven Erlebnisse dadurch vielleicht, dieses Wandels auch mitzunehmen, ich glaube, Da kannst du ganz vielen Unternehmen noch bei helfen und unterstützen. Und das wünsche ich dir natürlich auch. Und deswegen, ich freue mich ganz arg, dass wir heute so viel spannende Themen angerissen haben. Und wer das hört und Sarah noch mehr dazu fragen will, darf sie gerne auch über LinkedIn sicher kontaktieren. Und ich freue mich ganz arg, Sarah, dass du dabei warst.
Vielen lieben Dank, Beate.
Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpasse nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.